wurde die Absetzung des ägyptischen Präsidenten Mohamed Mursi anfangs im Land selbst und in der internationalen Gemeinschaft mit Euphorie begrüßt, mehren sich nun die Stimmen, die mit Blick auf die zunehmende Gewalt auf die Gefahr eines Bürgerkriegs hinweisen. Allein am Montag wurden bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Anhängern des abgesetzten Präsidenten nach Angaben von Rettungskräften über 50 Menschen getötet. Es gab mehrere hundert Verletzte. Matthias Vogt ist Länderreferent für Ägypten im katholischen Hilfswerk Missio. Auch er zeigte sich im Gespräch mit Radio Vatikan tief besorgt über die Eskalation der Situation im Land.
Ich habe das Ganze verfolgt seit dem Abend der Revolution, an dem Mursi dann zum Rücktritt gezwungen wurde. Zunächst live im ägyptischen Staatsfernsehen, die Bilder aus Kairo. Und dann am selben Abend noch und in den kommenden Tagen mit Bekannten und Freunden aus Ägypten, meistens über Facebook, die sich geäußert haben, ihre Meinung gesagt haben, ihre Beobachtungen festgestellt haben. Dann mit Partnern, kirchlichen Partnern direkt aus Kairo, die ihre eigenen Botschaften auch hatten, die sie gerne hier in Europa angebracht wissen wollten, nämlich, dass sie das Ganze nicht als militärischen Putsch sehen, sondern als Revolution des Volkes. Und ich stelle fest, jetzt mit den doch sehr gewaltsamen Auseinandersetzungen mit vielen Toten in den letzten 2-3 Tagen, dass die Situation von anfänglicher Euphorie ja umzuschlagen droht in ja sehr große Sorge, vorsichtig gesagt, vor einem Bürgerkrieg oder zumindest einer Radikalisierung der Muslimbrüder und Islamisten, die dann wohl auch bereit sind, massiv Gewalt anzuwenden.
Ja, die Militärmachthaber mittlerweile haben sich ja immer sozusagen dafür ausgesprochen, nun den Willen des Volkes tatsächlich auch Genüge zu tun und Mursi abzusetzen. Aber inwiefern ist es denn jetzt tatsächlich der Wille des Volkes, das, was da geschieht?
Also es sind ganz viele Millionen Menschen vor und in den Tagen nach dem 30. Juni in ganz Ägypten auf die Straße gegangen. Während die Revolution des 25. Januar 2011 gegen Mubarak fast ausschließlich eine Sache der Bevölkerung in Kairo war und es fast nur dort größere Demonstrationen gegeben hat, war diesmal das ganze Land beteiligt. Bei der Absetzung von Mursi selbst war dann ja auch nicht nur das Militär beteiligt, das war dann zwar die Institution, die das Ganze durchsetzen konnte, aber bei der Verkündigung durch den Verteidigungsminister und Armeechef waren ja zahlreiche Vertreter der zivilen Opposition anwesend. Also es war Baradei als Vertreter der Nationalen Heilsfront, dem größten Oppositionsbündnis, dabei. Es war sogar ein Vertreter der Salafisten offensichtlich dabei. Die Gründerin der Tamarut-Bewegung, also der Bewegung, die in den letzten Wochen die ganzen Unterschriften gegen Präsident Mursi gesammelt hat, die 22 Millionen Unterschriften. Und es waren führende Vertreter der Religionsgemeinschaften da, also der Großscheich der Al-Azhar-Universität in Kairo, Ahmed Tayyip, und der koptisch-orthodoxe Papst Tawadrus II.
Die internationale Gemeinschaft hat ja auch zu Beginn im Prinzip diesen Machtwechsel nun begrüßt und das Ganze eben nicht als Putsch deklariert, sondern als einen gewissen Ausdruck doch der sehr intensiven Demonstrationen in den Tagen davor. Aber die Muslimbrüder kündigen nun an, mit gewalttätigen Demonstrationen auch gegen diesen Staatsstreich vorzugehen. Was müssen wir uns jetzt da erwarten?
Also man muss tatsächlich befürchten, dass die Muslimbrüder alle Register ziehen werden, um an der Macht festzuhalten. Das hat sicherlich zwei Gründe. Der eine offensichtliche Grund ist der Machtverlust. Sie haben seit gut einem Jahr, seit der Präsidentschaft von Mursi und in den Monaten vorher, als sie zusammen mit den Salafisten im Parlament die Mehrheit gewonnen hatten bei den Parlamentswahlen. Das Parlament ist dann zwar aufgelöst worden, es hat aber dann noch die verfassunggebende Versammlung gegeben mit einer sehr großen islamistischen Mehrheit. Also sie haben diese Macht für die Gestaltung des neuen Ägyptens nach Mubarak verloren. Sie wollten da eine stark an islamischen Werten und an der Scharia geprägten, orientierten Neuordnung arbeiten. Der zweite Grund ist aber einer, der im Orient sehr wichtig ist, für uns vielleicht gar nicht so leicht einsichtig ist, dass sie ihr Gesicht und damit ja auch ihre Ehre ein bisschen verloren haben durch diesen gewaltsamen Sturz ihres Präsidenten. Da muss man jetzt auch schauen, wie man diesen Gesichtsverlust ausgleichen kann, damit sie tatsächlich wieder an einen Tisch mit der Mehrheit der Gesellschaft zurückfinden können und nicht in die gewaltsame Opposition abdriften müssen.
Ja, Sie haben es angesprochen, einen gemeinsamen Tisch. Ich denke, die einzige Chance wahrscheinlich jetzt auch auf eine friedliche Transition wäre eine große Koalition oder eine nationale Versöhnung, wie auch immer. Wie schätzen Sie denn da die Chancen für ein?
Also es wird leider immer schwieriger. Waren in den ersten Tagen und bei der Absetzung von Mursi die islamistischen Salafisten von der Nur-Partei noch mit dabei, da haben die sich gestern verabschiedet, weil sie die Gewalt, die zwischen Armee und Muslimbrüdern angeblich bei Gebeten der Muslimbrüder ausgebrochen ist, nicht so weiter mittragen wollten. Die distanzieren sich offensichtlich von den derzeitigen Bemühungen der Opposition um einen solchen runden Tisch. Die Muslimbrüder selbst sind auch nicht oder noch nicht bereit. Es ist sehr schwer, im Moment eine Vorhersage zu treffen, ob es gelingt. Man muss aber jeden Versuch machen, auch den islamistischen Teil der ägyptischen Gesellschaft, der meiner Einschätzung nach etwa 15% der Ägypter ausmacht, mit einzubinden in die neue Entwicklung.
Wie stark sind denn eigentlich die anderen religiösen Kräfte, also die moderaten islamischen Kräfte, aber auch die zum Beispiel der Rat der christlichen Kirchen, den es ja in Ägypten nun gibt, in diese Verhandlungen oder in diese Entwicklungen eingebunden?
Also die moderaten islamischen Kräfte in Ägypten sind als politische Bewegung so eigentlich nicht organisiert. Sie haben zwar einen sehr prominenten Sprecher in Form der renommierten Azhar-Universität, die sich in den letzten Jahren sehr moderat gegeben hat und auch einige sehr gute und hilfreiche Stellungnahmen zur Staatsbürgerschaft und zum in dem verfassungsgegebenen Prozess einige sehr gute Stellungnahmen herausgegeben hat, die auch Unterstützung bei den Kirchen gefunden haben. Aber als Partei sind die eigentlich so nicht organisiert und die Azhar wird nicht dauerhaft eine politische Rolle spielen können, sonst macht sie sich auch auf Dauer unglaubwürdig. Genauso wie die Kirchen, sprich die Kirchenführer, keine politische Rolle spielen können, sondern es müssten sich jeweils Einzelpersonen in den politischen Parteien einbringen und christliche oder muslimisch moderate Werte vertreten.
Kehren wir noch einmal kurz zu dem ehemaligen Präsidenten Mursi zurück. Ich meine, Mursi ist ja regulär gewählt worden, das hat er auch bis zuletzt betont. Und nun steht er sozusagen unter Hausarrest. Aber wie geht es denn weiter? Das ist ja eine sehr verzwickte Situation jetzt auch mit einem eigentlich rechtmäßigen Präsidenten in Hausarrest.
Die Situation ist tatsächlich verzwickt. Mursi weigert sich anzuerkennen, dass er sein Präsidentenamt eigentlich nicht weiter ausfüllen kann, und zwar nicht erst, seitdem er unter Hausarrest steht, denn in den Tagen nach dem 30. Juni haben ja schon eine ganze Reihe von seinen eigenen Ministern das Kabinett verlassen, haben auch ihn aufgefordert, zurückzutreten. Die ägyptischen Auslandsvertretungen, also die Botschaften, haben ihre Arbeit weitgehend eingestellt, aus Solidarität mit den Demonstranten und weil sie gesehen haben, dass Mursi offenbar nicht mehr das ägyptische Volk repräsentiert. Er war vorher bereits handlungs- und regierungsunfähig und die Absetzung durch das Militär war dann der letzte Schritt. Solange er sich weigert, zurückzutreten, ist er zunächst mal formal der rechtmäßig gewählte Präsident. Daran hat auch nie jemand gezweifelt. Er ist vor gut einem Jahr mit 51% der abgegebenen gültigen Wählerstimmen zum Präsidenten gewählt worden. Das Militär hat jetzt einen Übergangspräsidenten eingesetzt, nämlich den Präsidenten des Obersten Verfassungsgerichts. Ihm obliegen im Moment die Amtsgeschäfte und er hat große, breite gesellschaftliche Unterstützung, außer bei den Muslimbrüdern. Es fehlt nur natürlich eine demokratische Legitimation in Form von Wahlen. Aber auch hier ist ja eine Roadmap, ein Fahrplan vorgelegt worden für die kommenden 6 Monate, innerhalb derer zunächst die islamistische Verfassung überarbeitet werden soll. Das soll in den nächsten 4,5 Monaten passieren. Und auf der Basis der überarbeiteten Verfassung sollen dann in spätestens 6 Monaten Neuwahlen stattfinden, sodass dann auch wieder ein demokratisch legitimierter Präsident in Ägypten die Regierungsgewalt ausführen kann, sofern der Prozess jetzt nicht durch exzessive Gewalt gestört wird.
Was für eine Rolle können denn die Vereinten Nationen, die internationale Gemeinschaft spielen? Also Stichwort Amerika, Militärhilfen, Stichwort UNO, Ban Ki-moon, der dazu aufgerufen hat, das Ganze friedlich zu gestalten und auch die Hilfe der Vereinten Nationen angeboten hat. Aber wie konkret kann denn nun die internationale Gemeinschaft dabei helfen?
Ich denke, die internationale Gemeinschaft sollte zunächst einmal einsehen, dass sie es den Ägyptern überlassen müssen, wen sie als Präsident haben wollen und welche Art der Verfassung die Ägypter für sich selbst wählen wollen. Sobald ausländische Mächte in Ägypten eingreifen, fühlt sich die Bevölkerung sehr schnell entmündigt, redet von Verschwörung, hat das Gefühl, dass sie ihr Geschick nicht mehr selbst bestimmen kann. Insofern ist da sehr große Zurückhaltung geboten. Das heißt nicht, dass Ban Ki-moon oder der US-Präsident oder die Bundeskanzlerin oder andere internationale Führungspersönlichkeiten zur Ruhe und Frieden aufrufen können. Sie sollten sich aber sehr zurückhalten, wenn es darum geht, ob dieser oder jener jetzt der gültige und legitime Präsident in Ägypten sei. Die Amerikaner können über die Militärhilfe allerdings im Hintergrund tatsächlich darauf Einfluss nehmen, dass das Militär bei seiner bisher an den Tag gelegten zurückhaltenden Rolle, was das Eingreifen in die Tagespolitik angeht, bleibt, sprich, dass weiterhin ein ziviler Präsident die Amtsgeschäfte führt und nicht wie vor 2 Jahren der oberste Militärrat. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass die Armee jetzt nicht versucht, über die Entmachtung Mursis hinaus das politische Geschick des Landes zu bestimmen.